Ja, ich möchte an das, was Martin eingangs gesagt hat, anschließen und das auch zum Thema der Predigt heute machen. Aus 1. Mose Kapitel 16, Vers 13. Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir wollen uns ein wenig zuerst einmal mit der Geschichte beschäftigen, aus der dieses Wort stammt. Ja, man könnte fast einen Film drehen, eine richtig filmreife Geschichte aus dem Alten Testament bildet so den Rahmen, in den diese Aussage fällt. Abraham, Vater des Glaubens genannt, war mit Sarah und einem recht großen Gefolge seiner erweiterten Familie, Lot war unter anderem dabei und wahrscheinlich viele Bedienstete. Er war dem Wort Gottes folgend aus seiner Heimat ausgewandert und war nun in das Land gekommen, das ihm von Gott als neue Heimat zugesagt wurde. Und trotz seines großen Gefolges blieb ihm eine Verheißung bis zu diesem Zeitpunkt verwehrt oder sie blieb unerfüllt. Ein Nachkomme. Sarah konnte keine Kinder bekommen. Gott hatte ihm eine große Nachkommenschaft verheißen. Du wirst gesegnet sein und du sollst ein Segen sein für alle Völker, für alle Nationen. Und diese Verheißung blieb aber bis jetzt unerfüllt und ich kann mir schon denken, dass er oft mit Sarah gesprochen hat. Wie viele Zweifel mögen gekommen sein, war es richtig, diesen Weg zu gehen? Hat Gott wirklich geredet? Kommt die Verheißung von ihm oder habe ich mir das eingebildet? Und so entschieden sie miteinander, dass Abraham mit der Bediensteten, mit der Magd Sarahs, ein Kind zeugen sollte, das dann der Sarah gehören würde. So etwas Ähnliches wie eine Leihmutterschaft. Und als das zu gelingen schien, kam es natürlich zu den erwartbaren Eifersuchtsszenen. Und als Sarah ihre Rolle als rechtmäßige Ehefrau Abrahams einforderte und ihre Magd schroff abservierte, floh diese. Und eben auf dieser Flucht ereignete sich, was wir in der Jahreslosung finden. In ihrer prekären Situation, schwanger, auf der Flucht, ohne Hoffnung, begegnet ihr der Engel des Herrn. Es wird hier betont gesagt, nicht ein Engel des Herrn, sondern der Engel des Herrn. Jemand, der in der Geschichte, der biblischen Geschichte, in der Heilsgeschichte wahrscheinlich immer wieder eine Rolle gespielt hat. Und es kommt zu einem Gespräch, in dem Hagar, so hieß die Bedienstete oder die Magd Sarahs, in dem sie ihre Situation schildert. Und der Engel fordert sie auf, zurückzugehen und gibt ihr eine erstaunliche Verheißung, die den Sohn, den sie zur Welt bringen würde, betrifft. Und hier kommt es nun zu dieser Aussage, du bist der Gott, der mich sieht. Sehen wir etwas? Gott hatte auch diese Geschichte im Blick, obwohl es eine menschlich inszenierte Geschichte war, hat Gott diese Geschichte im Blick. Und obwohl wir das Handeln von Abraham zumindest als ungläubiges Handeln bezeichnen könnten, konnte Gott nicht von seinem wunderbaren Plan abgebracht werden. Gott hat einen Plan und der bleibt und konnte auch durch dieses Handeln von Sarah und Abraham nicht durchkreuzt werden. Ich möchte uns nun ein wenig mitnehmen in ein paar Gedanken, die mir zu dieser Aussage wichtig sind, dass wir an einen Gott glauben, der uns sieht. Und das kann in unserem Leben natürlich ganz unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Zu wissen, Dieser ewige, große Gott hat seinen Blick auf mich gerichtet, auf jeden von uns gerichtet. Was löst das in unserem Leben aus? In 1. Mose 3, Vers 8 und die danach folgenden Verse werden wir mit der tragischen Geschichte des Sündenfalls konfrontiert. Adam und Eva hatten von der Frucht, von der Gott gesagt hat, sie sollten davon nicht essen, genommen. Die Schlange hatte sie verführt und so hatten sie von dieser Frucht genommen und gegessen. Und da heißt es, und ihre Augen wurden aufgetan und sie sahen, dass sie nackt waren und sie versteckten sich. Sie wollten sich vor den Augen Gottes verstecken. Und als Gott kam und sie konfrontieren wollte, blieben sie in ihrem Versteck und begründeten das damit, dass sie zu Gott sagten, wir fürchteten uns vor dir. Dieses Wissen, dass Gott sie auch in dieser tragischen Geschichte gesehen hat, löste bei ihnen Furcht aus. Dass Gott uns gesehen hat oder uns sieht, kann also dahin führen, dass wir uns vor diesem Gott fürchten. So finden wir manche Stelle in der Bibel, die das bestätigt. David betet zum Beispiel im Psalm 32, nachdem er gesündigt hatte, ich wollte vor dir meine Sünde verschweigen. Ich wollte also so tun, als hättest du das nicht gesehen. Das aber hat mich innerlich zerrissen, bis ich es vor dir bekannte und dann merkte, wie Vergebung in mein Leben zurückkam, wie der Friede Gottes wieder mein Leben erfüllt hat. Es gibt eine andere Geschichte, so um den Propheten Elisa herum. Er hatte einen Diener genannt Gehasi und er glaubte, sein dunkles Geschäft vor dem Propheten geheim halten zu können. Es geht um die Geschichte mit Naaman, der ins Land gekommen war, weil ein kleines Mädchen ihm gesagt hatte, wenn du ins Land Israel kommst, zu Elisa, der kann dich von deinem Aussatz heilen. Und dann war er gekommen und Elisa hatte tatsächlich dieses, natürlich durch Gott, dieses Wunder vollbracht. Naaman wurde geheilt und er wollte den Propheten fürstlich belohnen. Dieser aber lehnte es ab und da konnte Gehasi nicht glücklich werden mit dieser Entscheidung. Und so ist er einen heimlichen Weg gegangen und hat von Naaman Geld verlangt für eine erfundene Geschichte. Und er kommt zurück. Und er glaubt, das vor dem Propheten geheim halten zu können. Aber dieser begegnet ihm und konfrontiert ihn und sagt, bin ich nicht mitgegangen auf dem Weg, auf dem du glaubtest, dass dir niemand folgt? Und so musste Gehasi einsehen, vor Gott kann ich mich nicht hinter meiner Maske verstecken. Es gibt keine Maske, hinter die Gott nicht sieht. Und in der er nicht alles aufdecken kann. In einer Zeit völliger Unverbindlichkeit, das ist die Beschreibung unserer Zeit und damit verbunden mit egoistischer Selbstverwirklichung, ist dem Menschen der Gedanke, dass es jemand gibt, der vor dem er letztlich Rechenschaft ablegen muss, gar nicht so nett. Das ist eher etwas Fremdes und Unheimliches. Und auch wir Christen können uns dabei ertappen, dass es uns häufig so geht, dass wir uns mit dem Gedanken nicht so sehr anfreunden, dass Gott sehr wohl jeden Weg, den wir gehen, auch sieht, was wir tun und wie wir leben, sieht. Früher haben wir mal gesungen, Kinderlied, denn der Vater in dem Himmel schaut herab auf dich. Drum pass auf, kleines Auge, was du siehst, kleine Hand, was du tust, kleiner Fuß, wohin du gehst. Heute propagieren wir viel lieber, dass wir einen Gott haben, der, was wir auch tun, Wohin wir auch gehen, was wir auch machen würden, uns grenzenlos liebt und wir können gar nichts tun, um diese Liebe Gottes irgendwie in die Knie zu zwingen. Von Gottes Seite aus stimmt das schon. Gott liebt uns so, dass seine Liebe durch unser Handeln nicht in die Knie zu zwingen ist. Nein, er liebt grenzenlos. Aber von unserer Seite aus, ich habe es, glaube ich, letztes Jahr irgendwann mal im Kalenderblatt geschrieben, können wir tatsächlich trotz dieser Liebe Gottes im Schweinestall landen und das zu essen versuchen, was die Schweine essen, während Gott möchte und auf uns wartet, dass wir zurückkehren. Dass wir einem heiligen Gott dienen, dem wir in Ehrfurcht begegnen, hat sich mit dem Ende des Alten Testaments keineswegs geändert. Es gibt keinen Gott im Alten Testament und einen veränderten Gott im Neuen Testament, sondern es gibt ein Heilsgeschehen im Alten Testament und eins im Neuen Testament. Aber die Heiligkeit Gottes ist sehr wohl die gleiche geblieben. Gott hat sich keine rosarote Brille verpasst und fünf sind bei ihm immer noch nicht gerade. Sünde ist und bleibt immer noch Sünde. Die Aussagen über das noch ausstehende Gericht Gottes, über alle Ungerechtigkeit, wird bestehen bleiben. Schauen in die Sendschreiben des Apostels Johannes in der Offenbarung an die sieben Gemeinden in Kleinasien, nachzulesen in Offenbarung Kapitel 2 und 3. Und sie zeigen uns, Gott kennt die Guten, und Gott kennt die schlechten Seiten in unserem Leben. Und er hebt die einen nicht hervor, um die anderen zu verbergen oder unter den Teppich zu kehren, sondern er zeigt beides auf. Es ist also gut, sich damit zu befassen, dass Gott unser Tun sieht, unser Denken bereits sieht, alles, was wir, wie wir mit unserem Leben umgehen, sieht. Und er tut es, nicht, weil er uns verfolgen möchte, weil er uns bestrafen möchte, weil er es nicht gut mit uns meint, sondern er tut es, um uns davor zu bewahren, auf einen Irrweg zu gelangen. Er möchte immer wieder, dass wir durch sein Wort, auch wir durch sein Wort, Korrektur erfahren und uns seinem Geist stellen. Er ist nicht wie ein Spion hinter uns her und auch nicht wie ein Schäferhund, der uns zur Herde zurückbeißen möchte oder zwingen möchte oder uns irgendwie bloßstellen möchte. Nein, er ist mit der Absicht da, uns zu helfen, den richtigen Weg zu finden. Seine Heiligkeit und seine Liebe stehen nicht im Widerspruch zueinander. Es sind zwei Seiten seines ewig gültigen Wesens, die zueinander gehören. Ein liebender Vater. Welcher liebende Vater würde wegschauen, wenn sich sein Kind in Gefahr begibt? Und so sehen wir diese erste Seite, wenn das Wissen, dass Gott uns sieht, uns konfrontiert mit seiner Heiligkeit, mit seiner Klarheit, mit seiner Wahrheit, dann sollte es nicht angsteinflößende Furcht bewirken, sondern Ehrfurcht. Ehrfurcht vor Gott ist eine heilsame Furcht, die uns zurückbringt auf seinen Weg. Und nun zu der zweiten Seite dieser Aussage. Du bist ein Gott, der mich sieht. Hier möchte ich uns zuerst einmal an zwei meiner Lieblingspsalmen erinnern, die wir auch wahrscheinlich alle sehr gut kennen. Psalm 23, der erste. Der Herr ist mein Hirte. Das bedeutet, wenn wir den Inhalt dieses Psalms kurz überfliegen, dass es keinen Augenblick in meinem Leben gibt, in dem ich alleine gelassen bin, in dem Gott mich aus den Augen verliert. Er versorgt mich in der Not, er schützt mich vor dem Feind, er bewahrt mich in der Dunkelheit, er sieht mich mit den Augen des Hirten. Sein ganzes Wesen ist darauf ausgerichtet, mir das geben zu wollen, was das Allerbeste für mich ist. Gott sieht mich, wenn ich in Not bin. Er findet den Weg aus meinen Sackgassen. Und das Große, er ist und bleibt auf meiner Seite in guten und in schwierigen Momenten. Und dann kommen wir an den zweiten Psalm 139, wo es heißt, schon im Mutterleib hast du Acht auf mich gehabt. Und du hast schon alle Tage meines Lebens gesehen, bevor der erste überhaupt begonnen hat. Von allen Seiten hast du mich umgeben, was auch geschieht und wo ich auch bin. Deine Hand ist über mir zur Wegweisung und zum Schutz. Und dann finde ich in Johannes Kapitel 1, Vers 47 und die folgenden Verse eine der wunderbarsten oder herausragenden Bekehrungsgeschichten und Berufungsgeschichten aus dem Neuen Testament. Jesus hatte gerade seine ersten Jünger berufen, unter ihnen war Philippus. Und Philippus, von ihm heißt es, er findet den Nathanael und versucht ihn für Jesus zu gewinnen. Und der Nathanael lehnt zuerst ab und kommt dann irgendwie als ein Überredeter doch mit. Und Jesus spricht ihn an, als würde er ihn bereits kennen. Und als Nathanael ihn fragt, woher kennst du mich, antwortet Jesus, noch ehe Philippus dich gerufen hat, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Und darauf erwidert Nathanael, du bist wahrhaftig der Sohn Gottes. Es wird nicht gesagt, was dort geschehen ist. Es liegt etwas Geheimnisvolles darin. Aber ich kenne manch eine Bekehrungsgeschichte, in der Menschen, die zu Jesus gekommen sind und unter einer Predigt Jesus und sich selbst auch erkannten, nachher gesagt haben, Gott muss mein Leben von seinem Anfang an bereits gesehen haben, weil nacheinander dann Stationen des Lebens aufgeführt wurden und Menschen so zu Gott gekommen sind. Was für ein wunderbarer Gott, dem niemand egal ist, der die Geschichte jedes Einzelnen kennt und der jedem seine Gnade anbietet. Dieser Gott lädt uns ein, ihm zu vertrauen. Und dieses Wissen, dass er ein Gott ist, der mich sieht, lässt mich auch dann, wenn Situationen kommen, die in denen der Ausweg noch nicht zu sehen ist, im Frieden bleiben, weil ich weiß, Gott hat die Dinge im Griff. Gott sieht mich, Gott kennt mich, Gott weiß um meine Situation und hat den Ausweg schon geschaffen. Es ist also etwas durchaus Gutes, dass Gott uns sieht. Durchaus Gutes ist gut ohne Einschränkung. Es ist gut ohne Einschränkung, dass Gott uns sieht. Sowohl in seiner Einladung, uns von ihm und seinem Wort korrigieren zu lassen, also in seiner Heiligkeit, dass der heilige, große, wunderbare, ewige Gott uns sieht, als auch in seiner Verheißung. Also nicht nur, indem er bangt, mit uns bangt, dass wir doch auf den richtigen Weg kommen müssen, sollten, sondern in seiner Verheißung, dass er immer da ist, um uns mit seinem Segen und mit seiner Liebe zu umgeben. Die Frage ist, was löst das in unserem Leben aus, dass Gott uns sieht? Was löst es in deinem Leben aus, dass Gott dich sieht? Ist es die Angst, die dich nicht zur Ruhe kommen lässt? Es könnte irgendetwas Verborgenes herauskommen, was ich vor Gott oder vor Menschen verheimlichen möchte. Die Angst ist unberechtigt, denn Gott kennt uns so oder so. Er sieht sowieso, wie es um unser Leben steht. Sein Licht strahlt sowieso in unser Leben hinein und deckt die Dinge auf. Oder ist das doch die Dankbarkeit, weil du erkennst, es ist die wahre Liebe Gottes, dass er auf mich blickt, dass ich ihm nicht egal bin, dass er möchte, dass ich richtige und gute Wege gehe und seinen Segen ernte. Es ist die wahre Liebe Gottes, es sind seine offenen Arme, es ist seine Barmherzigkeit, es ist sein Wunsch, dich auf der richtigen Seite des Lebens zu sehen, auf dem du bereit bist, die Verheißungen, die Gott auch für dich vorbereitet hat, zu empfangen. Wir sind eingeladen und dürfen uns vorbereiten auf das größte Fest, das auf Gottes Plan steht. Die Bibel sagt einmal, wir werden ihn sehen, wie er ist. Das ist die wunderbare andere Seite von der Tatsache, dass Gott uns sieht. Er sieht uns sowieso schon. Er ist bei uns. Aber diese herrliche Verheißung dürfen wir genauso empfangen. Wir sind eingeladen, um vorbereitet zu werden auf dieses große Fest, wo wir ihn sehen werden. Und das löst keine Furcht, sondern das löst Freude aus bei allen, die ihr Herz öffnen und sagen, ich möchte wirklich, dass Gott auf mein Leben sieht. Einmal, um mich davor zu bewahren, auf einem falschen Weg zu sein, und zum anderen, um mein Leben mit seinen Verheißungen schön und reich zu machen. Amen. Herr, wir danken dir für dieses großartige Wissen, dass du uns siehst, dass wir vor dir nicht verborgen sind. Herr, dir war Adam und Eva nicht egal, nachdem sie dir den Rücken zugekehrt hatten, sondern du bist sie suchen gegangen und hast einen Weg gefunden für sie. Dir sind Menschen nicht egal, die auf Abwege geraten sind, sondern du stehst da und wartest mit offenen Armen, dass sie zurückkommen. Und du hast das Fest schon bereitet, das Fest, dass sie wieder willkommen sind bei dir. Herr, und es ist so gut zu wissen, dass du all denen, die ihr Herz dir geöffnet haben, nahe bist, sie siehst und sie leiten willst mit deinem Wort und deinem Geist auf dem richtigen Weg. Danke, Herr, dass es heilsam und gut ist und großartig, dieses zu wissen, dass du uns siehst, dass du ein Gott bist, der sieht und der unsere Wege, ja, in die Richtung lenken möchte, dass sie bei dem Ziel enden, das du gesteckt hast. Danke dafür. Amen.